Gestern, als die Theologiestudenten eingeführt wurden, da haben wir gesehen, Theologiestudium ist eine großartige Sache. Ist das schönste Studienfach, das ich mir denken kann. Aber wenn wir in Gottes Dienst treten, dann müssen wir uns darauf gefasst machen, dass es auch Krisen gibt. Dass wir angefochten werden, dass wir mit Widerständen zu rechnen haben. Und das gilt nicht nur für Theologiestudenten, das gilt für jeden normalen Christen, klar. Und darum ist das häufig in der Bibel ein Thema, auch heute Morgen. Wie wir mit Widerständen, die sich gegen unseren Glauben richten, fertig werden. Und dann kommen wir nun endlich zurück zu unserer Apostelgeschichte, zu unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte. Und wir nehmen den Faden dort wieder auf, wo wir ihn vor den Sommerferien liegen gelassen haben. In der Zwischenzeit sind wir ja nicht untätig gewesen. Wir haben in einigen Predigten das 11. Kapitel des Hebräerbriefes ausgelegt und geguckt, was meint die Bibel eigentlich mit Glauben. Dieses Wort kommt ja immer wieder vor in der Apostelgeschichte. Und jetzt kommen wir zurück in die Apostelgeschichte und zwar genauer gesagt nach Philippi. Paulus befindet sich auf der zweiten Missionsreise. Das ist die erste richtige Station in Europa, Philippi. Von Troas an der türkischen Küste war er herübergekommen, war dann im Hafen von Neapolis gelandet. Und dann ging es noch 16 Kilometer landeinwärts, bis er schließlich nach Philippi kam. Römische Kolonie, Steuerparadies für altgediente römische Soldaten. Das muss man auch wissen. Pensionsort vieler Veteranen, Selbstverwaltung nach römischem Recht. Das war schon mal was. Und wir hatten zuletzt gesehen, also vor den Sommerferien, wie dort eine rührige Geschäftsfrau Christin wird. Lydia. Sie können das nochmal nachhören, auch über unsere Homepage. Da steht das zum Download zur Verfügung. www.beg-hannover.de. Können Sie Predigt über Apostelgeschichte 16, Verse 6 bis 15 nachhören. Und diese Lydia, die war gottesfürchtig. Das heißt, sie hielt sich zu den gläubigen Juden, ohne selbst Jüdin zu sein. Sie war interessiert an der hebräischen Bibel. Sie fragte nach Gott. Wir wissen nicht, ob sie Familie hatte, vielleicht auch schon verwitwet war, aber ihr Beruf wird sehr präzise genannt. Sie war eine Purpurhändlerin. Und damit konnte man damals gutes Geld machen. Purpur, das war ein roter Farbstoff, der wurde aus der Purpurschnecke gewonnen, der Murex brandaris. Und dieses Purpur war sehr teuer, denn für wenige Gramm des Farbstoffes benötigte man etwa 10.000 Purpurschnecken. Und so wurde Purpur zur Farbe der Könige. Ganz wertvoll. Nun, Lydia fand zum Glauben an Jesus Christus. Sie bekehrte sich und ihr Haus wurde zum ersten Standort einer kleinen christlichen Gemeinde dort in Philippi. Das hatten wir gesehen. Und Europa wurde so der erste Kontinent, der in größerem Umfang vom Evangelium erfasst wurde. Und von hier aus breitete sich dann auf dem Wege der Missionierung die Botschaft vom Retter Jesus Christus in andere Kontinente aus, nach Afrika, Asien, Nordamerika, Lateinamerika, Ozeanien. Also Philippi war ein Meilenstein der Missionsgeschichte, aber typisch, ganz typisch. Da hat das Sprichwort recht, das sagt, wo Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben. Das ist ganz oft so. Das heißt mit anderen Worten, wo Gott etwas Neues auf den Weg bringt, wo Gott geistliches Wachstum schenkt, wo Gott die Mission voranbringt, wo Gott Menschen freimacht von ihrer Schuld, wo Gott dafür sorgt, dass das hoffnungslose Verlorene neues Licht sehen und aus den Kerkern ihrer Traurigkeit und Verzweiflung herauskommen. Da bleibt der Widerstand oft nicht aus. Und auch in Philippi lässt die Reaktion nicht lange auf sich warten. Das ist ganz typisch. Vers 15 lesen wir noch, wie die Gemeinde sich sammelt. Also diese wachsende Gemeinde war eher ein Hauskreis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch. Im Haus der Lydia. Und in Vers 16 geht es dann so weiter. Und das ist der Text, den Sie vor sich haben. Da beginnt unser Predigttext. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, also dass wir, das ist Paulus und seine Begleiter Silas und wahrscheinlich war auch Lukas mit dabei, der diesen Bericht dann verfasst hat, Apostelgeschichte des Lukas. Als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, wörtlich eine Sklavin, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg zum Heil verkündigen. Und sie schrie das. Seltsam. Paulus und seine Leute gehen also wieder zu dieser jüdischen Gebetsstätte, wo sie auch die Lydia getroffen hatten. Warum? Wahrscheinlich, weil sie da missionieren wollten. Sie wollten weitere Menschen mit dem Evangelium des Herrn Jesus Christus erreichen. Das hatte einmal gut geklappt, da fanden sie die religiös Interessierten und da sind sie wieder, wollten sie wieder hin. Und während sie sich nun auf den Weg machen, passiert es. Da kommt diese Sklavin, diese Magd, rennt hinter ihnen her. Und hier steht interessanterweise diese eigenartige Frau, die hatte einen Wahrsagegeist. Was muss man sich darunter vorstellen? Im Griechischen heißt das Pneuma Pythona. Und Sie haben richtig gehört, da steckt die Python-Schlange drin. Pneuma Pythona. Warum? Das ist ganz einfach. Der Begriff kommt aus der griechischen Mythologie. Und die Python-Schlange nach der griechischen Mythologie inspiriert das Orakel von Delphi und den Apollon-Tempel. Und man glaubt eben, Apollo spricht durch das Orakel, also die Python-Schlange, spricht durch Apollo und das Orakel zu den Menschen. Und wenn man Menschen besondere Fähigkeiten, übersinnliche Fähigkeiten zugestand, mediale Fähigkeiten gewissermaßen, dann konnte man das mit diesem Python-Geist bezeichnen. Die Schlange, die das Orakel von Delphi inspiriert. So eine Frau ist das hier, Hellseherei. Sie hatte das zweite Gesicht, wie wir sagen würden. Damit ließen sich gute Geschäfte machen für ihre Besitzer, für ihre, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, für ihre Zuhälter. Das waren Okkult-Zuhälter. Die haben unter anderem auch von dieser Frau gelebt. Und das ging in der griechisch-römischen Kultur besonders gut, weil die sehr abergläubisch war. Also wenn ein Feldherr vor wichtigen Schlachten stand oder ein Herrscher vor weitreichenden Entscheidungen, dann passierte es nicht selten, dass er ein Orakel befragte. Dass er bei Okkultisten Zuflucht nahm und Rat und Ermutigung suchte. Gibt's heute teilweise auch noch. Und damit konnte man eben gutes Geld verdienen. Es waren viele Scharlatane sicher darunter, aber auch manches wirklich Dämonische. Okkulte Phänomene, wissen wir, hat es zu allen Zeiten gegeben. In der Zeit Jesu und der Apostel traten sie aber besonders deutlich oft auf. Weil eben durch Jesus und die Apostel Gottes Botschaft auch besonders klar wurde und Gott mit besonderer Nähe und Vollmacht sich dieser Welt zugewandt hat. Und das provozierte die Gegenreaktion der Finsternis ebenfalls in besonderer Schärfe. Und diese okkulten Kräfte, für die ist es oft typisch, dass sie Gott kennen. Dass sie genau wissen, wenn sie es mit Christen zu tun haben. Und so ist das auch hier. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Das war ja die Wahrheit. Der allerhöchste Gott, das war ein Begriff aus dem Alten Testament, wirklich für den lebendigen Gott. Das finden Sie ganz ähnlich in Psalm 78, Vers 35 oder Daniel 5, Vers 18. Der allerhöchste Gott, klar. Sie sagt die Wahrheit, diese Frau. Und natürlich verkündigt Paulus denen den Weg des Heils. Was denn sonst? Den Weg, wie man gerettet wird, wie man in den Himmel kommt. Wie man mit Gott versöhnt wird. Das ist der Weg des Heils. Dass der Jesus am Kreuz für unsere Schuld starb. Das ist der Weg des Heils. Das ist alles richtig. Also auch der Vater der Lüge kann die Wahrheit sagen, wenn es seinen Absichten dient. Paulus will aber mit dieser Form von Publicity nichts zu tun haben. Er will um alles in der Welt mit dieser Frau nicht in einen Topf geschmissen werden. Und er reagiert ganz heftig. Sehen Sie Vers 18. Das tat sie viele Tage lang. Also Paulus hat nicht gleich reagiert. Der wird wahrscheinlich erst versucht haben, sie so zur Ruhe zu bringen. Sagen, halten Sie doch bitte den Mund. Vielleicht wird er versucht haben, sie zu überzeugen, dass sie sich lösen muss von dieser Hellseherei. Er reagiert nicht sofort so, wie wir es dann sehen. Viele Tage, immer wieder, und es hört nicht auf, Immer wenn sie über die Straße gehen, in diesem Bereich wahrscheinlich, kommt diese Frau und schreit. Man kann sich vorstellen, dass viele sich schon darüber lustig gemacht haben, dass das eine gewisse Aufmerksamkeit erregt hat dort in dieser Stadt Philippi. Stellen sich die Situation vor. Paulus aber war darüber so aufgebracht, Vers 18, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Paulus will verhindern, also, dass die christliche Gemeinde irgendwie identifiziert wird mit dieser Frau. Wir reden oft vom Beifall von der falschen Seite. Also, dass sie von dieser falschen Seite gewissermaßen öffentlich proklamiert werden und in ein völlig schiefes Licht dadurch natürlich geraten müssten. Die Gemeinde wäre völlig dubios geworden für ihre Umwelt. Die war sowieso schon schwierig einzuordnen für die religiösen Leute jener Zeit, weil es so neu war, was die christliche Gemeinde brachte. Und Paulus wusste, der Teufel hat immer nur das Interesse der Gemeinde Jesu zu schaden und den Christen zu schaden, allen Menschen zu schaden. Und darum zieht er hier diesen Trennungsstrich. Und Paulus weiß außerdem, dass die Frau natürlich Hilfe braucht. Dass sie gefangen ist in dieser Bindung der Hellseherei. Und wenn Menschen davon freikommen, das ist bis heute so, dann sagen sie immer, es war wie ein Zwang. Es macht denen, die das können, die davon betroffen sind, unheimliche Not. Viele leiden massiv darunter und sie kommen nicht raus. Da denken sie an die Leute, die im Krieg immer wussten, wer als nächstes aus ihrer Kompanie fallen würde. Und dann war es so eine grauenvolle Belastung. Und darum spricht Paulus hier ein apostolisches Machtwort. Das gehörte zu den besonderen Vollmachten der Apostel. Diese Apostelzeichen, mit denen sie auch ausgewiesen wurden in ihrer Autorität. 2. Korinther 12, Vers 12, Zeichen der Apostel. Und darum diese direkte Konfrontation. Fahre aus! Er spricht diesen Geist direkt an, unter Berufung auf Jesus, natürlich nicht in seinem eigenen Namen. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst und diese Frau wird frei. Aber damit verliert sie eben auch ihre hellseherischen Fähigkeiten. Tja, sehr zum Leidwesen ihrer Besitzer, denn denen geht jetzt die lukrative Geldquelle verloren. Und dann heißt es hier, als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt, auf die Agora, vor die Oberen. Und sie führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Seltsame Argumentation. Also Lukas' Bericht gibt ganz hervorragend wieder, was wir auch aus anderen Quellen über das Leben in einer römischen Provinz erfahren. Das ist also sehr, sehr passend auch für das zeitgeschichtliche Umfeld. Da war die Agora, dieser Begriff, der hier steht, der Marktplatz, gewissermaßen das Zentrum, nicht nur für den Verkauf, sondern auch für Arbeitsvermittlung, für Gerichtsverfahren. Das spielte sich alles auf dieser Agora ab. Und Paulus wird nun dem Oberen vorgeführt, der Stadtrichter ist. Es sind also in der Regel in römischen Provinzen gab es mehrere Prätoren, zwei. Und die Bibelkritik hat behauptet, Richter einer römischen Kolonie hätten anders geheißen. Die wären nicht Prätoren genannt worden und daran sehe man, wie ungenau Lukas hier berichtet. Bis Inschriften gefunden wurden, die ganz klar machten, jawohl, Magistrate einer römischen Kolonie wurden auch Prätoren genannt. Also Lukas hat wieder recht behalten. Je mehr die Archäologen rausfinden, umso mehr bestätigen sie die Akkuratheit der biblischen Texte. Also die Prätoren. Tja, und schauen Sie mal, die Ankläger, die gehen recht geschickt vor. Die vertuschen ihr wahres Motiv, das war Geldgier. Sie wollten diese Frau ausnehmen, sie wollten mit deren Hellseherei Geld machen, ganz einfach. Und sie appellieren so an einen gewissen Antisemitismus. Sie sind Juden, sagen sie. Zwei Kapitel später, Apostelgeschichte 18, hören wir, dass Kaiser Claudius die Juden aus Rom rausgeschmissen hat. Dieses Argument passt also in die Zeit. Antisemitismus gab es schon damals. Und dann argumentieren sie mit dem römischen Recht. Ja, und sie tun hier Unerlaubtes, sie bilden unerlaubte Glaubensgemeinschaften. Nun, das war formal so. dass eine neue Glaubensgemeinschaft gewissermaßen anerkannt werden musste vom römischen Staat. Aber solange es keine Konflikte gab, wurden religiöse Gemeinschaften in der Regel nicht verfolgt. Und darauf hoffen die Gegner der Christen nun. Und dann steht hier noch, ja, sie richten Aufruhr an, das war ja überhaupt nicht geschehen. Es gelingt, eine gewisse Pogromstimmung gegen die christlichen Missionare anzufachen. Sehen Sie mal in Vers 22. Und das Volk wandte sich gegen sie. Und die Stadtrichter, also die Prätoren, ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Jetzt wird es ernst. Ist erstmal der Mob entfesselt, fragt keiner mehr nach römischem Recht, dann gewinnt die ganze Prozedur eine Eigendynamik, die Emotionen kochen hoch, es gibt eine öffentliche Geißelung gegen alles Recht, ohne Verhör, ohne Feststellung der Tatsachen. Und dann heißt es weiter, Vers 23, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, also dem Kerkermeister von Philippi, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Und dann machen die Scharfrichter, beziehungsweise, Entschuldigung, die Stadtrichter, aber manchmal sind Stadtrichter auch Scharfrichter, machen die Stadtrichter erstmal Feierabend, vielleicht ist es 10 Minuten vor Dienstschluss, und sie übergeben die christlichen Gefangenen dem Gefängnisdirektor. Der platziert sie im Hochsicherheitstrakt. Vielleicht war das so eine etwas unterirdische, in einer Höhle gelegene Zelle. Jedenfalls legen sie die Füße in den Block, um jede Fluchtmöglichkeit von vornherein auszuschließen. Und da sitzen Paulus und Silas nun fest. Wer die Bibel kennt, der weiß, wie es weitergeht, dass sie dann um Mitternacht anfangen zu singen und zu beten und Gott zu loben. Und Gott schickt ein Erdbeben. Die gab es in der Gegend häufiger, aber er schickt es ausgerechnet zu der Zeit in der Nacht, als Paulus und Silas beten. Und die Fesseln werden aufgesprengt und es passieren dramatische Dinge. Ich rate Ihnen, dieses noch weiterzulesen, am besten heute noch. Also, dass Christen eingesperrt werden, kennen wir ja auch aus unserer Zeit. Deswegen beten wir ja auch für verfolgte Christen, für eingesperrte Christen, für gefolterte Christen. Aber wie steht es mit dem anderen Angriff auf die Gemeinde Jesu, den Paulus hier wesentlich ernster nimmt? Wie steht es mit dieser okkulten Attacke? Es ist wie so oft in der Apostelgeschichte, wir haben hier einen doppelten Befund. Einerseits war das damals eine sehr spezielle Herausforderung. Die können wir nicht einfach eins zu eins übertragen. Das können wir mit vielen Dingen aus der Apostelgeschichte nicht. Ja, dieses massive öffentliche Auftreten okkulter Phänomene. Das geschah in dieser Zeit in besonderer Dramatik und Häufigkeit. Und wie Paulus damit umgeht, dass er sagt, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, diese direkte Konfrontation, dass man diese Mächte gewissermaßen anspricht. Auch diese Vollmacht war den Aposteln in besonderer Weise gegeben und gehörte zu ihren Apostelzeichen, hob sie also heraus aus anderen. Wir können nicht einfach anfangen, jetzt Apostel zu spielen und irgendwelche Exorzismen praktizieren. Aber andererseits, okkulte Belastung gibt's auch heute. In der Regel aber greift der Feind die Gemeinde Jesu weniger spektakulär an. Das heißt nicht harmloser, aber weniger spektakulär. Und was die Apostel taten, das wird nicht automatisch auf die heutigen Christen übertragen. Aber was sollen wir nun tun im 21. Jahrhundert? Wir müssen mit Paulus noch einen Schritt weitergehen. Und wir müssen jetzt noch fragen, wie sollen wir heute als Gemeinde mit solchen geistlichen Angriffen umgehen, die oft subtiler sind? Und dazu hat Gott uns auch einige Hinweise durch Paulus gegeben. Ich habe deshalb als Ergänzung zur Apostelgeschichte 16, Sie haben das gesehen, noch einen kleinen Abschnitt aus Epheser 6 dazugenommen, weil wir da die Antwort darauf bekommen, wie können wir dem jetzt begegnen, dort, wo es uns trifft, dort, wo wir angefochten werden. Paulus sagt nicht, macht es so wie wir Apostel, aber er zeigt uns als Christen, als Gemeinde einen Weg, wie damit umzugehen ist. Und diesen Text wollen wir jetzt im zweiten Teil noch lesen, Epheser 6, 10 bis 13, da heißt es: Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Erstens, Paulus sagt, nimm den Kampf an. Wenn Sie mitschreiben, ist das die erste Anweisung. Nimm den Kampf an. Paulus spricht hier wie ein Trainer vor einem wichtigen Spiel, wie ein General vor einer wichtigen Schlacht. Dreimal dieser Imperativ, seid stark, Vers 10, zieht die Waffenrüstung an, Vers 11. Und dann nochmal in Vers 13, ergreift die Waffenrüstung, auch wir am Kampf. Das ist ein Faktum. Das griechische Wort Pale bezeichnet eigentlich einen Ringkampf. Das ist ein Begriff aus der Sportwelt. Der Nahkampf, das hautnahe Ringen mit dem Gegner, persönlich. Und weitere Sportarten, die im Neuen Testament genannt sind, sind der Wettlauf und der Faustkampf. Und dann gab's damals noch drei Sportarten, drei Hauptdisziplinen, die das Neue Testament interessanterweise nicht erwähnt. Nämlich Diskuswerfen, Speerwerfen und Weitsprung. Und was meinen Sie wohl, warum das Neue Testament diese drei Disziplinen nicht erwähnt? Dafür aber Ringkampf, Wettlauf und Faustkampf. Nur bei Ringkampf, Wettkampf, Wettlauf und Faustkampf geht es um den Kampf Mann gegen Mann. Diskuswerfen, gut, da können Sie jemanden mit einem Diskus noch verletzen. Aber da werfen Sie eigentlich nur um Ihre Weite. Speerwerfen, Weitspringen, keine direkte Auseinandersetzung. Und ich denke, das ist kein Zufall. Wenn wir Stehvermögen haben wollen, wenn wir widerstehen wollen, dann müssen wir den Kampf annehmen. Nimm den Kampf an, ist das Erste, was Paulus hier sagt. Manchmal nach einem verlorenen Fußballspiel bei der Analyse, da sagt der Trainer dann hinterher, ja, wir sind nicht richtig ins Spiel reingekommen. Wir sind nie richtig warm geworden, wir sind nicht in die Zweikämpfe hineingekommen, wir haben den Kampf nicht angenommen. Werden Sie oft hören in Interviews. Diese Analyse könnte man auch für manche christliche Mannschaft formulieren. Nicht in den Kampf gekommen. Und es ist Gott ein großes Anliegen, uns darauf hinzuweisen, dass unsere Nachfolge auch ein Kampf ist. Wissen Sie, wer behauptet, die Bibel würde die Wirklichkeit schönreden, würde das Leben harmlos darstellen, der hat also absolut noch nichts begriffen. Besonders Paulus wird immer wieder von diesem Kampf reden. Ich empfehle Ihnen mal, schauen Sie in eine Konkordanz, also so ein Buch, da wird nach Begriffen sortiert, wo dieser Begriff überall in der Bibel vorkommt. Und schauen Sie nach unter dem Wort Kampf oder Kämpfen. Dann werden Sie ganz viele Stellen aus den Briefen des Apostel Paulus finden. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens zum Beispiel. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Paulus nimmt also Beispiele aus dem Bereich des Sports und aus dem Bereich des Militärs. Und er macht deutlich, es ist kein Spiel, sondern es ist gefährlicher Ernst. Und wissen Sie, deswegen ist es naheliegend, dass in der Theologie die Gemeinde Jesu Christi, die sich hier auf dieser Erde noch bewegt, mit einem lateinischen Begriff Ecclesia Militans beschrieben wird. Die kämpfende Gemeinde. Die kämpfende Gemeinde. Im Unterschied zur Gemeinde, die schon im Himmel ist, zu den Christen, die schon bei Gott sind, die wird genannt die Ecclesia Triumphans. Das ist die bereits triumphierende Gemeinde. Aber wenn Sie hier zur Gemeinde auf Erden gehören, dann gehören Sie zur kämpfenden Gemeinde. Und wir kommen da nicht raus. Das haben wir übrigens in Hebräer 11 letzten Sonntag genauso gesehen. Erinnern Sie sich dran, da ging es auch um Leiden, um bedrängt werden, um Durchhalten. Das haben wir gestern bei der Semestereröffnung den Studenten gewünscht. Standfestigkeit, Konfliktfähigkeit, Leidensbereitschaft. Und die Frage, die ich mir stellen muss als Christ, habe ich diesen Kampf angenommen? Bin ich bereit, mich dem wirklich zu stellen? Wir müssen das ganz klar unterscheiden und ich denke, das ist heute besonders wichtig zu sagen, wenn Paulus die Gemeinde zum Kämpfen auffordert, dann hat das nicht im geringsten etwas mit dem Dschihad des Islam zu tun. Das ist eine völlig andere Kategorie. Kampf im Koran bedeutet Anwendung von Gewalt zur Ausbreitung des Islams. Das meint Dschihad, heiliger Krieg. Der Kampf, zu dem Paulus auffordert, ist eine Metapher, ist ein Bild. Der richtet sich nie gegen andere. Die will man ja mit Liebe gewinnen. Dieser Kampf verzichtet auf jegliche Form von Gewalt, auf jegliche Form von Zwang, auf jegliche Form von Druck, auf jegliche Form von Manipulation. Der christliche Kämpfer ist eher bereit, Gewalt zu erleiden, als auszuüben. Das müssen wir ganz deutlich sehen, sonst entstehen hier grauenvolle Missverständnisse. Aber diesen geistlichen, gewaltlosen Kampf, der um Menschen ringt und der bereit ist, notfalls sich selbst ganz hinzugeben und auf sein Recht und seine Macht zu verzichten, diesen Kampf müssen wir annehmen. Und darum geht es in der Nachfolge Jesu. Nachfolge Jesu bedeutet nicht, dass ich mich von Tag zu Tag treiben lasse und dabei ein schönes Gefühl habe, weil ich Christ bin. Sondern zur Nachfolge Jesu gehört auch, dass ich mal die Zähne zusammenbeiße, bis an den Rand der Kräfte mich einsetze, dass ich Nackenschläge hinnehme und trotzdem nicht davonlaufe. Das gehört dazu. Und diese Haltung möchte Paulus uns ins Herz schreiben. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt, damit ihr widerstehen könnt, damit ihr überwinden könnt. Nehmt den Kampf an. Das ist das Erste. Aber mit wem kämpfen wir? Schauen Sie hier in Vers 11. Damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und in Vers 12 wird es nochmal gesagt, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern und dem Himmel. Und das ist das Zweite, was wir festhalten müssen. Nimm den Gegner ernst. Erstens, nimm den Kampf an. Zweitens, nimm den Gegner ernst. Wer wissen will, wie er kämpfen soll, der muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Und Paulus sagt, Leute, euer Hauptgegner ist zu identifizieren. Der ist nicht hinter einer dicken Nebelwand und keiner weiß, womit das zu tun hat. Hinter den Anfechtungen und den Versuchungen und den Widerständen steht letztlich, sagt Paulus, der Teufel, der Satan. Nicht immer direkt. Es ist nicht so, dass wenn Sie mit einem Problem zu kämpfen haben, Sie immer sagen, das hat mir jetzt der Teufel direkt geschickt. Aber letztlich, in allerletzter Konsequenz, wenn wir zum Sündigen verleitet werden, sowieso. Wenn Zweifel uns von Gott und seinem Wort wegziehen sollen, sowieso. Wenn wir müde gemacht werden sollen und mutlos, damit wir das Evangelium nicht mehr bezeugen. Wer steckt dahinter? Der Teufel, sagt Paulus. Der diskutiert gar nicht über die Existenz des Teufels, Paulus. Der weiß, dass das so ist. Der setzt das ganz selbstverständlich voraus, so wie der Jesus das auch vorausgesetzt hat. Der Teufel, der Satan, das ist nicht eine unpersönliche Idee, das ist nicht eine abstrakte Struktur des Bösen, sondern bei dem Teufel handelt es sich nach klarer Aussage der Bibel um eine personale Macht. Auswirkungen davon haben wir in Philippi gesehen. Und auch in Ephesus, wohin dieser Epheserbrief zuerst wohl ging, da musste man das nicht lange erklären. Die Stadt Ephesus hatte eine starke okkulte Tradition. Als viele Leute Christen wurden und öffentlich Zauberbücher verbrannten, das werden wir in der Apostelgeschichte 19 noch sehen, da wurden Zauberbücher verbrannt im Wert von 50.000 Tagelöhnen für einen normalen Arbeiter. 50.000 Tagelöhne eines normalen Arbeiters. In diesem Wert wurden Zauberbücher verbrannt in Ephesus. Also, da war wirklich in dieser Hinsicht eine Menge los. Und diese personale Macht, dieser Teufel, der arbeitet gegen den lebendigen Gott und gegen seine Geschöpfe. Sei es Christen oder Nicht-Christen. Die Christen will er verunsichern und im Glauben schwächen. Und die Nicht-Christen will er daran hindern, überhaupt Jesus Christus zu finden. Und wie macht er das? Mit listigen Anschlägen steht hier in Vers 11. Und dahinter steht das griechische Wort Methodeia. Methodeia, das kennen Sie, Methode. Daher kommt unser Wort für Methode. Der Teufel arbeitet gezielt, er arbeitet systematisch, er arbeitet strategisch, er arbeitet methodisch. Und darauf müssen wir uns einstellen. Damit müssen wir rechnen. Die Bibel redet sehr nüchtern über den Teufel. Schon auf den ersten Seiten in 1. Mose 3, da gibt es diese Fallstudie, wie der Teufel Adam und Eva verführt hat. Sie kennen das, ja? Er arbeitet mit Verstellung, er arbeitet mit Verwirrung, mit Verleumdung und mit Vereinnahmung. Die Bibel beschreibt das schonungslos, wie in diesem Sündenfall dann die ganze Schöpfung, die ganze Menschheit mit hineingerissen wird. Und seitdem ist jeder Tag ein böser Tag in diesem Sinne. Paulus sagt in Vers 13 hier, damit ihr bestehen könnt an dem bösen Tage, ein böser Tag in dem Sinne, dass der Teufel präsent ist. Dass er die Gemeinde Jesu stören will, dass er nicht ruht und nicht rastet. Und deswegen hat Martin Luther gesagt, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Und genau von dieser List schreibt Paulus hier. listige Strategie und Methode. Listig, das heißt hinterhältig. Der Teufel kämpft nicht mit offenem Visier. Der Teufel sagt nicht, angenehm, ich bin der Teufel, darf ich Sie verführen? Das wäre ja auch wirklich etwas plump. Er bedient sich dabei auch manchmal durchaus gutwilliger Menschen. Er arbeitet nicht nur mit Verfolgung, sondern auch mit Verführung. Und deswegen sagt Paulus, nehmt den ernst. Ihr sollt begreifen, dass die entscheidenden Schlachten nicht in der sichtbaren Welt geschlagen werden, sondern in der unsichtbaren. Das müssen wir festhalten. Die entscheidenden Schlachten werden nicht in der sichtbaren Welt geschlagen, sondern in der unsichtbaren. Darum ist das Gebet so wichtig. Wir denken immer, wo wir mit der Hand anpacken, wo wir selber was drehen können, da fallen die Würfel. Und Gott sagt, Leute, seid nicht so unnüchtern, es ist genau andersrum. Wissen Sie, wir neigen dazu, für alles irgendwelche menschlichen, psychologischen Erklärungen zu finden. Und Paulus sagt genau das Gegenteil hier in Vers 12. Er sagt, wir haben nicht mit Fleisch und nicht mit Blut zu kämpfen. Das heißt, nicht mit normalen menschlichen Faktoren. Und dann gibt Paulus uns noch eine wichtige Information, damit wir das richtig differenzieren können, womit wir bei den Methoden des Teufels rechnen müssen. Schauen Sie, wer den Gegner ernst nimmt, der studiert seine Methoden. Hier drängt sich nochmal der Vergleich zum Sport auf. Ja, wenn man sich auf einen Boxkampf vorbereitet oder auf ein Fußballspiel meinethalben, dann gehört inzwischen zu den Methoden der Wahl auch die Videoanalyse. Das heißt, der Trainer analysiert genau, wie der Gegner in der Regel vorgeht, beobachtet den, zeigt das dann seiner Mannschaft oder seinem Boxer und sagt, da musst du aufpassen und dort sind die besonders stark. Guckt genau hin, was die machen und stellt euch drauf ein. Und so macht es Paulus hier mit uns. Er sagt, du musst dich drauf einstellen, mit wem du es zu tun hast. Und was er hier beschreibt in diesem Vers, ist die Welt der Dämonen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen, gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Unter dem Himmel, oder wörtlich kann man das übersetzen, in der Himmelswelt. Das meint hier den Bereich der unsichtbaren Wirklichkeit. Das ist der Bereich der unsichtbaren Wirklichkeit, die wir nicht sehen, in die wir nicht eindringen können gewissermaßen, aber die uns doch beeinflusst. Und schon in Epheser 2, Vers 2, hatte Paulus das ähnlich gesagt. Hat er gesagt, ihr habt früher gelebt nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, also dem Teufel, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist. Und das Wort, was hier für Luft steht, Aeros, das meint unter anderem auch wieder diese unsichtbare Welt, in der die Dämonen wirken. Unsichtbar, aber doch in diese Welt hinein. Das ist wirklich etwas geheimnisvoll. Aber hier geht es nicht um irgendein veraltetes Weltbild. Hier geht es nicht um mittelalterliche Fantasievorstellungen, sondern hier sagt uns Gott, wie es um die Wirklichkeit bestellt ist. Und diese Welt ohne den Teufel zu verstehen, ist viel weniger plausibel und viel weniger nachvollziehbar, als diese Welt mit dem Teufel zu verstehen. Nehmen Sie den Teufel weg und Sie verstehen vieles überhaupt nicht mehr. Also wir müssen das schon ernst nehmen, sagt Paulus hier. Und dem Teufel lag natürlich schon immer daran, seine Existenz zu vertuschen. Das ist doch gar nicht so neu. Schon die Sadduzäer zur Zeit Jesu haben bestritten, dass es Dämonen gibt. Und Jesus und die Pharisäer haben gesagt, oh, das gibt sie doch. Das ist also nicht neu, diese Diskussion. Und darum warnt Paulus uns und sagt, du musst den Gegner ernst nehmen. Du sollst jetzt nicht Dämonenforschung betreiben. Du sollst jetzt nicht direkt mit den Dämonen Kontakt aufnehmen oder irgendwelche verrückten Dinge da versuchen. Aber du musst wissen, das gibt es. Und dann benennt er diese Welt. Er nennt es mächtige, gewaltige Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen oder auch böse Geister in der unsichtbaren Welt. Und sie handeln im Auftrag des Teufels. Sie handeln im Auftrag des Teufels, das sagt Vers 11 ganz deutlich. Und wir wissen nicht, wie diese Unterschiede hier zu verstehen sind zwischen den Begriffen. Manche Ausleger meinen, dass es vielleicht so etwas wie eine Rangordnung in der Dämonenwelt gibt. Ich will da überhaupt nicht drüber spekulieren. Wir müssen nur wissen, sie haben Macht, sie sind wirksam und sie wollen die Beherrschung der Welt. Schauen Sie, das steht hier aber auch sehr deutlich. Herren der Welt, da steht das Wort Kosmokrator, der Kosmokrator, das ist der Weltbeherrscher. Und hier kommt auch diese antichristliche Perspektive der Endzeit sehr deutlich heraus. Totalitäre Strukturen und Systeme sind schon immer ein beliebtes Werkzeug der Dämonen gewesen. Sie arbeiten also offensichtlich mit einem hohen Organisationsgrad, diese teuflischen Armeen, wenn man das so sagen kann, in einer gut organisierten Struktur. Und angesichts dieser Rahmenbedingungen, sagt Paulus, ist es nicht verwunderlich, dass wir so viele Kämpfe haben. Dass wir so schnell angefochten werden, verunsichert werden, dass es dem Teufel gelingt, so viel Ärger und Streit unter Christen zu stiften, so viel Traurigkeit und Missverstehen in Familien hineinzutragen, so viel Zweifel zu produzieren, so viel Freudlosigkeit auch unter Christen, so viel Mühseligkeit in Gemeinden, so viele Reibungsverluste, so viel Traurigkeit, so viel Ärger, so wenig Lob Gottes oft. So wenig Dankbarkeit, so wenig Freude. Das ist kein Wunder, dass es so ist. Wir denken da immer viel zu menschlich und sagen, ach Mensch, warum reißen wir uns nicht eigentlich besser zusammen? Paulus sagt, wundert euch nicht. Nimm den Kampf an, nimm den Gegner ernst. Und dann das Letzte. Und das ist wichtig, dass sie nicht ohne dieses Letzte nach Hause gehen. Paulus zeigt uns noch einen dritten Punkt, was wir beachten sollen. Das dritte heißt, nimm an Stärke zu. Das steht in Vers 10. Da sagt er, werdet stark. Ja, wie geht das? Lesen wir ganz. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist das Geheimnis. In dem Herrn. Das heißt, durch die Verbindung mit dem Herrn. Dadurch werden wir stark. Und der Herr ist der Herr Jesus Christus. Durch die persönliche Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus werden wir stark. Und das heißt, pflege diese persönliche Verbindung mit deinem Herrn Jesus Christus. Wenn du Christ geworden bist, dann hast du dich vor diesem Herrn gebeugt. Dann hast du deine Sünde bekannt, dann hast du ihn um Vergebung gebeten und gesagt, Herr, rette mich. Und hast gesagt, und dir soll mein Leben gehören. Und in deine Nachfolge trete ich ein, mit allen meinen Schwachheiten und Unvollkommenheiten. Aber dir soll mein Leben gehören. Und gewissermaßen, du bist selbst schuld, wenn du so einen Kerl wie mich in deine Mannschaft reinnimmst. Aber du hast die Verantwortung, Herr, und mein Leben soll ganz bei dir sein. Bitte, Herr, erbarme dich. Persönliche Verbindung mit Christus. Darin werden wir stark. Und das stand schon im Alten Testament in Nehemia 8. Da heißt es, die Freude am Herrn, also am lebendigen Gott, ist eure Stärke. Und in Philipper 4, Vers 13 sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und das ist Christus. Nimm an Stärke zu. Das heißt, klammer dich an den Herrn Jesus und sag ihm alles und vertrau ihm alles an und bitte ihn, dass er mit seiner Kraft in deinem schwachen Leben wirksam ist. Verstehen Sie, wir sollen nicht direkt den Kampf mit den Dämonen aufnehmen. Die Bibel läutet uns nicht zum Exorzismus an. Das ist ganz eindeutig. Und auch wenn das heute manche Gruppierungen propagieren, man müsste irgendwelche exorzistischen Rituale durchführen oder wenn Sie an das Rituale Romanum in der römisch-katholischen Kirche denken oder wenn Sie denken an bestimmte Gruppierungen, die meinen, sie könnten Dämonen bannen, wenn sie in Märschen um bestimmte Wohngebiete herumzögen und dabei Lieder singen. Das ist uns nicht von der Heiligen Schrift gewiesen, dieser Weg. Sondern nimm zu an Stärke heißt, binde dich an den Herrn Jesus Christus. Vertraue ihm, leg ihm alles hin und stell jeden Tag neu unter seinen Schutz. Darum geht es, dass wir in dieser Verbindung zu dem Herrn wachsen. Ich erzähle so gern die Geschichte von dem kleinen Mädchen, die Studenten kennen das schon, das in der Schule so fröhlich erzählte, sie sei Christ geworden und sie habe den Herrn Jesus gefunden und sie glaube jetzt an ihn. Und dann sagte sie so ganz stolz, jetzt ist Jesus in meinem Herzen. Und damit meinte sie diese persönliche Verbindung. Und der Lehrer war etwas kritisch, etwas spöttisch, sagt er, okay, das mag ja sein, aber sag mal, was geschieht eigentlich, Jesus in deinem Herzen, wenn der Teufel an die Tür deines Herzens klopft? Und da sagt die Kleine, ach, ich würde einfach Jesus an die Tür schicken. Nach dem Motto, der wird schon mit dem Teufel fertig. Und das ist genau die richtige Haltung. Schick Jesus an die Tür. Versuchen Sie nicht irgendwie selbst dadurch, dass Sie bestimmte religiöse Riten vollziehen oder sich zu bestimmten Kursen anmelden, wie man am besten mit solchen Dingen fertig wird. Das ist alles Unfug. Das schadet mehr, als es nützt. Klammern Sie sich an den Herrn. Und dahin will Paulus uns führen, dass wir an Stärke zunehmen durch die Verbindung mit Jesus. Also erinnert Paulus uns nicht nur an die Macht des Teufels, sondern Paulus macht ganz klar, Jesu Macht ist unendlich stärker. Und das will ich Ihnen zum Schluss noch zeigen, dann sind wir durch. Das sehen wir an der Zusammenballung von drei Begriffen in Vers 10. Da sagt Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Drei verschiedene Begriffe. Und wenn wir sagen, Paulus, warum diese Anballung, was willst du damit sagen? Dann blicken wir einmal in das erste Kapitel des Epheserbriefs. Da tauchen die Begriffe ganz ähnlich auf. Und da beschreibt Paulus die gleiche Stärke. Und da sagt er in Kapitel 1, Vers 20 Folgendes über diese Stärke. Mit der hat er gewirkt in Christus. Durch diese Stärke hat er ihn von den Toten auferweckt. Und das heißt nun, und wenn wir das begriffen haben, dann können wir einmal tief durchatmen. Die gleiche Stärke, die wirksam war, als Gott der Vater den Herrn Jesus von den Toten auferweckte, mit dieser gleichen Stärke will er uns vor den Anläufen des Teufels schützen. Das ist hier gemeint. Epheser 1, Vers 20, die Stärke, mit der Gott wirksam war, als er den Herrn Jesus aus den Toten herausholte. Mit dieser Stärke, Vers 10, will er uns vor den Angriffen des Teufels schützen. Und den Zugang zu dieser Stärke haben wir in dem Herrn, in diesem auferstandenen Herrn. Und der beschützt uns. Der beschützt uns mit derselben Stärke, mit der er auch von den Toten auferstanden ist. Wenn Sie morgen wieder in Zweifel kommen, wenn Sie morgen wieder Angst kriegen, wenn Sie morgen wieder entsetzt sind, was sich alles an Hürden vor Ihnen aufbaut, was Ihnen Angst machen will, dann bitte lesen Sie nochmal diesen Predigttext. Und lesen Sie auch Kapitel 1, Vers 19 und 20 dazu und sagen Sie, Herr Jesus, ich danke dir, dass dieselbe Stärke, mit der du den Tod überwunden hast, dass du dieselbe Stärke in Anschlag bringst, um mich vor den Mächten der Finsternis zu schützen. Wir kommen zum Schluss, als Paulus das schreibt, da sitzt er noch im Gefängnis. Und im Gefängnis, da hat man keine eigene Stärke mehr. Da hat man seine Fesseln oder seine Ketten. Und dennoch ist Paulus getrost, weil er auf den Herrn Jesus blickt. Und neben sich hat er wahrscheinlich irgendwo so einen römischen Soldaten mit seiner ganzen Rüstung. Und da kommt ihm Paulus, vielleicht war es so, da kommt ihm möglicherweise die Idee, dass er sagt, wenn wir in Christus unsere Stärke haben, dann können wir die geistliche Waffenrüstung gebrauchen, die er uns zur Verfügung stellt. Dann guckt er sich diesen römischen Soldaten da an und dann entwickelt er möglicherweise dadurch inspiriert unter der Leitung des Heiligen Geistes dieses Bild von der geistlichen Waffenrüstung, ja, dass wir den Gürtel der Wahrheit anlegen, diese ungeteilte Hingabe an den Herrn Jesus, dass wir den Panzer der Gerechtigkeit haben, dass er uns vergibt unsere Schuld und uns gerecht spricht, dass wir die Stiefel des Evangeliums tragen, dass wir bereit sind, das Evangelium weiterzugeben, sei es im Gefängnis oder in Freiheit, dass wir den Schutzschild des Glaubens vor uns hertragen dürfen, das persönliche Vertrauen zu dem Herrn Jesus, dass wir den Helm des Heils auf dem Kopf als Kopfschutz haben, den Helm der Gewissheit, dass der Herr uns durchbringt und ans Ziel bringt und schließlich das Schwert des Geistes, welches die Bibel ist. Das lebendige Wort des lebendigen Gottes. Das ist die Waffenrüstung des Christen für den geistlichen Kampf. Und deswegen sagt Paulus, ihr könnt so getrost sein. Er sorgt für euch. Lassen Sie uns das heute festhalten. Der Jesus, der will uns mit allem ausrüsten, was wir brauchen, um gegen die listigen Angriffe des Teufels zu bestehen. Und darum ermutigt er uns. Und darum möchte er Sie auch heute Morgen wirklich ganz gezielt ermutigen. Nimm den Kampf an. Nimm den Gegner ernst. Aber lass dich dadurch nicht irre machen und nicht ängstlich machen. Denn drittens, nimm an Stärke zu. Nicht durch irgendwelchen Krampf, nicht dadurch, dass man sich bemüht, nun besonders tapfer zu sein, sondern durch die feste Bindung an den Herrn Jesus Christus, dass du ihn anrufst, dass du dich auf seine Verheißung, die er dir in seinem Wort in der Bibel gibt, dass du dich daran klammerst und stützt. Und dass du ihm Tag für Tag wieder das bringst, was dich bewegt und von dem du manchmal denkst, es ist zu groß, als dass es jemals lösbar wäre. Jesus ist der Sieger. Und darum ist das ein so frohes Thema letztlich. Weil der Herr zu seinem Ziel kommt. Und darum werden wir das als Siegeslied jetzt singen. Nummer 53, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Und wissen Sie, da heißt es in der dritten Strophe, Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, das ist der Teufel, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser.